Inforadio Podcast.
Österreichische Küche und wie ein Neuberliner aus Wien sie kocht oder ein Gespräch mit dem Schweizer Winzer Daniel Gantenbein, dessen Weingut in Graubünden internationalen Kultstatus hat. Wir beginnen aber mit Kalbsrahmgulasch, Butternockerl, Fälchenfilet, Paradeisersalat und Topfenknödel, also mit Klassikern der österreichischen Küche. Das Horvath am Paul-Linke-Ufer 44a in Berlin-Kreuzberg war zwar schon lange Zeit eine der ersten Adressen für österreichische Küche in Berlin, ist es aber seit einem Monat nun erst recht. Denn aus Wien an die Spree kam Sebastian Frank und der junge Koch bringt frischen und vor allem sehr authentischen österreichischen Wind in die Küche des Horvath.
Ich war ja ewig und immer in Österreich. Ja. Das heißt, von meinen Lehrjahren weg, die ganzen Ausbildungsbetriebe dazwischen und die Stationen, die haben immer in Österreich stattgefunden. Das heißt, ich habe ja nie etwas anderes gesehen und ich habe auch nie etwas anderes gelernt. Und ich mache einfach das, was ich kann. Ich koche einfach so, wie es mir gefällt, mehr oder weniger. Ja. Und das scheint ganz gut anzukommen, also bis jetzt.
Wenn Sebastian Frank an einem Restaurant steht, österreichische Küche, oder es hat den Ruf, österreichisch zu kochen, ist es dann nicht auch oft so, dass die Leute so das eher konservative, das Wiener Schnitzel mit dem Kartoffelsalat, Mirellenknödel verlangen und wenn dann aber, wie jetzt hier im Horvath bei Ihnen, eine Miralltaube auf der Karte steht, eher so das Erstaunen, ist das Österreich?
Das ist eben die Philosophie, die sich hier ein bisschen jetzt in diesem Lokal vereint. Man kann das auch in der Karte sehr gut beobachten. Es gibt ein traditionelles Menü, das Horvath-Menü traditionell. Und es gibt dann Gerichte, die österreichisch sind, aber modern interpretiert oder mit internationalen Einflüssen. Was da heißt, das Traditionsmenü, wir haben jetzt zum Beispiel Kalbsrahmgulasch auf der Karte und Mohr im Hemd und Wallerfilet mit Kartoffelsalat, also ganz bodenständig unter Anführungszeichen, natürlich mit hochwertigen Produkten. Aber jetzt um auf die Taube zum Beispiel zu kommen, die Taube ist zwar vielleicht aus Frankreich, aber es ist nach wie vor ein böhmischer Knödel dabei und ein Kirschkompott, was jetzt doch wieder österreichische Einflüsse hat. Und so die Taube ist dann eher der internationale Einfluss, mehr oder weniger.
Was tolle Produkte angeht, habe ich bisweilen den Eindruck, ist Österreich den Deutschen voraus? Gibt es Produkte, bei denen Sie sagen, na das geht gar nicht, das muss einfach aus Österreich kommen, weil der Rest schmeckt nicht, kriegt man nicht so hin, wie ich es will?
Das Joghurt zum Beispiel, mit dem ich mein Eis mache oder das ich in Desserts verwende, kommt zum Beispiel vom Wolfgangsee und ist eigentlich Schafsjoghurt. Es ist einfach viel vollmundiger, viel fetter und das rentiert sich einfach, das zu kaufen vom Geschmack her. Natürlich fokussiere ich das ein bisschen, Produkte aus Österreich zu bekommen. Wir hatten auch bis jetzt Tiroler Kaiserkalb auf der Karte, aber kostet zwar der Kilo 30 Euro, was jetzt ziemlich teuer ist, aber das Fleisch war es einfach wert. Da habe ich eine Garantie, dass das Kalb nur von Muttermilch aufgezogen worden ist, noch kein Grünfutter gesehen hat und es hat noch den netten Effekt, es kommt aus Österreich und ich kann es wieder ein bisschen in dieses österreichische Konzept einarbeiten. Aber ich bin schon auf der Suche auch ein bisschen nach österreichischen Produkten, weil ich das schon ein bisschen auch verkaufen will. Also.
Es herrscht in Berlin kein Mangel an österreichischen Restaurants, sind ja auch sehr beliebt.
Ja, eigentlich beschränkt sich fast immer auf Schnitzel und auf Schweinebraten. Ja. Ich will mich da jetzt nicht zu weit hinauslehnen, so viel Erfahrung habe ich mit österreichischen Lokalen in Berlin noch nicht gesammelt. Ich will jetzt nicht jemanden vorverurteilen, aber viele, glaube ich, schlachten das Thema Österreich einfach profithalber mit diesem Schnitzel und mit diesem Schweinebraten und etc. ein bisschen aus. Und wichtig ist einfach nur, dass man das einfach ehrlich macht und es kann ja ruhig mal ein Blunzengrästel, also ein Blutwurstgrästel, ein Blunzengrästel auf der Karte sein, ne? Aber dann muss ich schauen, dass das super Kartoffeln sein und super Blunzen und dass ich ein Krähen und dass das einfach mit Liebe gemacht wird, ne? Und auch, dass ich jedes Schnitzel behandle, wie als wenn es das Einzige und das Beste auf dieser Welt wäre und das Gulasch einfach, dass ich da nicht irgendwelche Fertigsachen dazu mache oder dass es... Ja, man muss einfach eine ehrliche Küche sein, weil Österreich hat bei weitem mehr zu bieten als wie Schnitzel und Schweinebraten. Ich meine, wir können die Karte bei mir durchschauen. Ne? Es gibt so viele tolle Produkte, die man einfach wirklich schön verarbeiten kann. Ne? Also es gibt eine ganz tolle Küche in Österreich, die man auch sehr schön modern interpretieren kann.
Bei diesem Neuinterpretieren ist aber mir so Ihr Herz dabei, was nicht heißt, dass Sie bei den Klassikern irgendwie schludern. Das Schnitzel wird bei der gleichen Ehrfurcht behandelt wie die Taube, aber das Herz ist wahrscheinlich ein bisschen bei dem, wo man einfach kreativer sein kann. So ein Gulasch macht man gut und dann, aber man macht es halt, wie man es macht.
Sehen Sie, und genau das ist eigentlich der Fehler, ja? Jetzt hat mal jemand zu mir gesagt, ganz wichtig ist es, man wird an den einfachsten Sachen gemessen. Wenn ich heute eine sehr kreative Kombination auf der Karte habe und das ist nicht jedermanns Sache, dann kriegt man vielleicht mal Kritik, die man verstehen kann, okay? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich jetzt zum Beispiel Paradeisesalat, also Tomatensalat auf der Karte habe, ja, und ganz einfache Geschichte, eine banale, und die schmeckt einfach nicht gut, daran wird man gemessen, weil dann heißt es, oh, im Horvath kann man nicht mal Tomatensalat essen oder im Horvath das Kalbsrahmgulasch, das ist eigentlich nicht gut, ne? Und an solchen Sachen wird man gemessen, deswegen macht man Kalbsrahmgulasch nicht einfach gut, man macht es einfach super, das muss einfach das Beste der Stadt sein, ne? Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem, natürlich für mich als Koch, bin ich natürlich gern dabei, dieses Neuinterpretieren und sich ein bisschen kreativ sein. Ne? Das haben wir ja gelernt und das ist ja unsere Leidenschaft und das machen wir einfach gerne. Ne?
Sagt Sebastian Frank, der neue Küchenchef im Restaurant Horvath in Berlin-Kreuzberg. Seine Koch- und Küchenkunst ist die neue kulinarische Visitenkarte Österreichs in Berlin. Und letzte Woche lobte auch der Kollege Bernd Mattis im Tagesspiegel Koch und Küche über den grünen Klee. Vorspeisen und Zwischengerichte ab 8, Hauptgerichte zwischen 16 und 27 Euro. Und jetzt ab in die Schweiz, ins Weingut Gantenbein. Die Quereinsteiger ins Winzergeschäft Daniel und Martha Gantenbein sind mittlerweile die bekanntesten Schweizer Weinbauern und ihre Pinot Noirs und Chardonnays sind legendär. Legendär ist dann allerdings auch der Preis, denn bei stattlichen 80 Euro geht's erst los. Kürzlich hatte ich Gelegenheit, mit Daniel Gantenbein über seine Weine, die Reben und die Anfänge seines Weinbaus zu sprechen.
Angefangen hat das Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da habe ich meine heutige Frau kennengelernt. Und von der Martha, die Eltern, die hatten so ein gemischt Warenbetrieb, möchte ich fast sagen. Also der Vater von der Martha war Viehhändler, hatte Ackerbau und auch etwas Wein. Und so haben die Martha und ich da eine Möglichkeit gesehen, da einzusteigen und haben dann in 82 angefangen.
Aber der Weinberg, der muss doch, wenn man das so nachliest, in einem ziemlich katastrophalen Zustand gewesen sein.
Man muss schon sagen, es war in ziemlich desolatem Zustand, die Weinberge. Und wir haben uns dann aber entschlossen einzusteigen und haben auch natürlich sehr viel investieren müssen an Manpower und auch an Geld letztendlich, um das kleine Weingut so auf Vordermann zu bringen, wie es heute dasteht.
Nochmal zurück zu nach 1980. Welche Trauben, welche Rebsorten fanden Sie davor in dem Weinstock?
Die Weinberge waren zu 85-90% mit Pinot Noir bestockt und der Rest war Müller-Thurgau, Riesling Malsilvaner. Und das große Problem war aber, alle Anlagen waren damals üblich sehr weit gepflanzt, also sehr wenig Stöcke auf den Hektar. Und das mussten wir sehr schnell an die Hand nehmen und ändern.
Dass Sie jetzt berühmt sind für Ihre Pinot Noirs und Chardonnays, aber hauptsächlich für die Pinot Noirs, liegt das daran, dass so viel Pinot Noir da war? Oder war das von Anfang an Ihre Leidenschaft?
Es hat sich sehr schnell zur Leidenschaft entwickelt. Und wenn man unser Gebiet kennt, was wir richtig gut können und wo unser Kleinklima, unsere Gegend prädestiniert ist dafür, wir können und müssen uns mit Pinot Noir, also Pinot und Pinot-verwandten Sorten, das könnte Pinot Gris sein, Pinot Blanc oder Chardonnay befassen. Was bei uns nicht geht, ist, wir können nicht Viognier in Weiß anpflanzen und Cabernet Sauvignon in Rot, weil unsere Rebberge, die liegen auf 500 Meter und wenn sie bei uns sind, dann sehen sie ziemlich schnell die Schneeberge. Also das ist das, was unser Klima Gott sei Dank optimal hergibt, sich mit Pinot Noir und verwandten Sorten zu befassen.
Bevor wir weiter über Ihre Leidenschaft für diese Weinsorten sprechen, sollten wir vielleicht erstmal, Herr Gantenbein, erklären, für die, die sich mit den Schweizer Gegebenheiten nicht so auskennen oder überhaupt die Schweiz nicht so vor Augen haben, wo Sie Ihren Wein machen, in Graubünden und da, wo der Rhein anfängt.
Wir sind im ganz jungen Rheintal. Wenn Sie mit dem Auto oder mit dem Zug eine knappe Stunde aufwärts fahren, dann sind Sie da, wo der Rhein entspringt. 20 Kilometer von uns weg tut sich der Vorder- und der Hinterrhein vereinen. und nochmal 50 Kilometer weiter oben entspringt einerseits der Vorderrhein und andererseits der Hinterrhein.
Das Weingut Gantenbein ist ein kleines Weingut mit großem Namen und noch größeren Weinen. Mit welchen Gedanken, mit welcher Philosophie machen Sie Ihre, bleiben wir mal beim roten Pinot Noirs?
Eigentlich haben wir Learning by Doing gemacht und man darf nie zu scheu sein, zu fragen, wenn man etwas nicht weiß, wenn man etwas, man muss sich durchfragen und so weiterbilden. Und eines vom Wesentlichsten ist, wenn Sie gute Weine machen wollen, dann müssen Sie die besten getrunken haben. Wir haben einen sehr gut bestückten Privatkeller, wobei es da nicht um Franken und Euro geht, sondern um Leidenschaft. Und wenn Sie besser werden, weil das ist wie beim Koch, wenn ein Koch besser werden will, dann muss er sich durch die internationale Szene durchessen und so erfährt man viel Neues und sieht viel Neues und das ist beim Weinbau und bei der Weinbereitung genauso. Man muss das Beste getrunken haben, um besser zu werden.
Wie groß, das ist ja jetzt nicht irgendein wahnsinnig großer Output, den Sie jedes Jahr haben. Wie viel Wein stellen Sie überhaupt her?
Das muss ich Ihnen sagen, wir haben natürlich ein familiäres Weingut, wir haben 6 Hektar Weinberge, wir haben einen Mitarbeiter, der übrigens in Berlin geboren ist und dann die Winzerausbildung gemacht hat, das ist der Sven und die Martha und ich, wir sind zu dritt und wenn alles gut ausgeht von den Launen der Natur her und so, dann füllen wir im Jahr um 30.000 Flaschen ab. Was für alle Weine gilt von uns, die haben sich natürlich mit uns und unserer Leidenschaft und Vorlieben auch geändert über die Jahre. Und wir haben explizit vor knapp 5 Jahren eigentlich die Weichen ein wenig anders gestellt. Also der lange Rede, kurzer Sinn, wir streben eigentlich die elegante Geschichte an. Also Eleganz ist gefragt.
Wenn man im Internet Ihren Namen googelt, kommt man sehr schnell auf Foren, wo diskutiert wird, ob Gantenbeinweine eigentlich nicht viel zu teuer seien. Das sind die Menschen dann sehr unterschiedlicher Meinung und sehr, sehr viele finden, die sind überhaupt nicht zu teuer, die sind ihr teures Geld wert. Wir reden so von Preisen von Anfang 70.
Ein Wein muss ja auch nicht billig sein, er muss den Preis wert sein und das versuchen wir optimal umzusetzen und nicht. Für meinen Teil bin ich sehr überzeugt, wenn wir unsere Kollegen in Burgund, wo ich immer noch meine, dass der Olymp des Pinot Noir Himmels, der spielt sich immer noch in Burgund ab. Und wenn ich das anschaue, dann sind wir preis-leistungsmäßig optimal dabei, weil um zu optimalen Resultaten zu kommen, müssen Sie beim Pinot Noir wirklich sehr, sehr viel unternehmen und nachher auch der ganze Ausbau. Und alles ist halt alles eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Und ich glaube durchaus, und der Markt gibt uns ja auch recht, dass die Weine so den Preis wert sind. Ein Wein muss nicht billig sein, er muss den Preis wert sein. Wir machen eine Produktion, ein Wein, und der soll so gut sein wie möglich, halt im Premium-Segment. Und wir machen nur eine. Und die soll so gut sein, wie es uns halt gelingt. Und dem tun wir alles unterordnen. Und darum gibt es natürlich dann auch Jahre, wie zum Beispiel 2006 und 2007. 2006 hatten wir 40% von einer Normalernte Einbuß. 2007 hatten wir 30% Einbuße. Da muss man dann natürlich wirklich ohne Scheu auch drangehen und halt die Einbuße in Kauf nehmen.
Der Schweizer Edelwinzer Daniel Gantenbein, dessen Weine zwar weltweit verkauft werden, weil die Gantenbeins aber nur wenig Wein produzieren, gibt es halt kaum was. In Berlin finden Sie Gantenbeinweine übrigens exklusiv bei Wein und Glas am Prager Platz in Wilmersdorf, zum Beispiel den Pinot Noir 2008 oder einen 2007er Riesling. Ab nächster Woche beginnen die aufgegabelt Sommerwiederholungen mit ausgesuchten Sendungen des letzten Jahres. Und los geht es dann mit Reste essen und Essensresten. Rainer Feitz sagt danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann.